Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. An meiner Seite fehlt heute Nathalie. Sie ist leider krank, aber mein Name ist Wiebke Becker. Ich bin von Jung und mir gegenüber sitzt
Julia Huckenbeck. Hi, freue mich dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. Und
Lars Kratzenberg. Moin zusammen.
Moin, das passt gut, denn wir sind heute in Hamburg und es weht eine ordentliche Hamburger Brise frischer Energie durch diesen Podcast heute. Architektur mit klarer Handschrift, Expertise in der Energieberatung und Bauausführung und ein Team, das sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Jung und innovativ denken, diskutieren, planen und realisieren und dabei die Synergieeffekte aus Architektur, Energieberatung und Ökonomie nutzen. Das alles aus einer Hand. Unsere Gäste sind heute zwei, die in der Branche vielleicht noch nicht jeder kennt und auch nicht an jeder Ecke bekannt sind, aber die ihr euch unbedingt merken solltet. Julia Caroline Huckenbeck ist Architektin und Geschäftsführerin von Baustudio 2.1, spezialisiert auf nachhaltige Architektur, Energieberatung und Zertifizierung. Und Lars Kratzenberg, Ingenieur, Geschäftsführer der 2.1 Ingenieurgesellschaft, Gründer von 2.1 Solar und DGNB-Auditor. Gemeinsam stehen sie für einen neuen, ganzheitlichen Ansatz im Bauen. Damit unsere Gäste euch jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, liebe Julia, lieber Lars, wenn ihr selbst beschreibt, was ihr macht, was ist eure Rolle im Bauwesen und wieso sollte man euch auch kennen?
Erstmal machen wir heute, glaube ich, Klönschnack beim Schiedwetter. Ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen. Lieben Dank für die ganz tolle und warmherzige Intro hier. Ja, ich glaube, du hast es ganz gut schon auf den Punkt gebracht. Wenn ich das selber mal so Revue passieren lasse, habe ich einen ziemlich anderen Weg eingeschlagen, als die Julia im ersten, zweiten Semester an der Hochschule 21 in Buxtehude damals so gedacht hat. Also gar nicht so, ich sag's mal ganz vorsichtig, getragen hat, von der Architektur nochmal über die Energieberatung bis hin zu der Liebe eigentlich zur Kommunikation, also neben dem Plan und Bauen und Realisieren spreche ich tatsächlich auch sehr gerne über Architektur oder über meine Mitmenschen miteinander darüber. Und mir ist die Arbeit dahinter dann ganz wichtig, beispielsweise im Bundesverband der Freien Berufe, worüber ich über Nextra Plus entsandt bin von der BAK und solche Gesprächsforen mal wahrzunehmen. Also das ist mir sehr wichtig und da kommt nämlich der Austausch mit Lars dann auch nicht zu kurz, dass man halt ständig über das reden kann, was man so gerne tut.
Das ist cool. Und bei dir, Lars?
Ja, Wiebke, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen ja hier heute im Hamburger Ding auf der Reeperbahn. Also lange nicht mehr im Hellen auf der Reeperbahn gewesen.
Ja, das ist schon ein komisches Gefühl, ne?
Aber eine sehr, sehr schöne Location hier. Genau. Ich bin Bauingenieur, du hast es ja schon gesagt.
Ja.
Gleichzeitig auch Unternehmer, nicht nur im Bereich der typischen Architekturleistungsphasen unterwegs, sondern eben auch im Bauträgertum oder in der 2.1 Solargesellschaft zum Beispiel. Das heißt, das ist alles ziemlich vielfältig. Ich fühle mich aber als Bauingenieur und bin auch definitiv viel operativ tätig, bekomme also auch viel von den Baustellen mit oder in der Projektarbeit. Und das ist auch was mir ganz wichtig ist, was ich auch langfristig so behalten möchte. Ansonsten war mir eigentlich lange nicht klar, was ich mal machen möchte. Habe als Bauingenieur praktisch im Architekturbüro gearbeitet und auch dort studiert, Bauingenieurwesen. Fühlt sich erstmal an, als wenn sich das ein bisschen beißen würde, hat es aber gar nicht und ja, dann einfach durch die Unternehmensnachfolge da reingeschlittert und am Ende genau da gelandet, was mich erfüllt. Also von daher passt das ganz gut.
Super, wunderbar. Viele kennen den Unterschied zwischen Architektin und Ingenieurin nur grob. Könnt ihr in eigenen Worten nochmal erklären, was ihr jeweils in das Projekt mit einbringt?
Ich glaube, das ist ganz witzig, weil das ist so ein alltäglicher Diskurs, den man irgendwie immer wieder führt und auch ein Klischee, mit dem man immer wieder konfrontiert wird. Und ich glaube, wir können schon mal vorwegnehmen, dass wir eigentlich so ein bisschen der lebende Beweis dafür sind, dass wir uns nicht die Augen auskratzen als Architekt und Architektin und Bauingenieur. Aber ganz sicher haben wir auch jeder unterschiedliche Fokuspunkte oder Leidenschaften, würde ich mal sagen, und auch unterschiedliche Grenzen. Also mein Herz hört dann schon bei der reinen Gebäudetechnik, wenn es dann sehr tief geht, doch dann irgendwo auch langsam aufzuschlagen, würde ich mal sagen. Und mir macht auch ja das Projektieren von Dingen und das Strategische einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß und auch einfach das ästhetische Auge, also so ganz viel, ich finde, Emotionen, die man aus der Architektur irgendwie mit reinbringt, sind mir sehr, sehr wichtig. Ja, ich glaube, so, was würdest du so sagen? Was ist bei dir so an? Wo sind deine Grenzen? Wo ist deine Leidenschaft?
Ich glaube, also im Grunde ist unser Berufsalltag gar nicht so unterschiedlich, glaube ich. Also wir haben zwei unterschiedliche Studiengänge besucht, aber am Ende hat sich da schon viel überschnitten und ich glaube, der Berufsalltag ist nicht so mega unterschiedlich, nur dass man vielleicht nochmal ein bisschen andere Gedanken in die Projekte einbringt. Das bei mir hört es dann irgendwann im Designbereich auf jeden Fall auf. Deswegen habe ich auch Ingenieurwesen studiert, weil da irgendwo eine Grenze ist. Aber da haben wir ja nun mal das Baustudio mit Julia oder eben auch bei uns unsere starke Architekturabteilung. Da ist es auch okay, seine Grenze zu haben, glaube ich. Und dann muss man das wahrscheinlich auch ganz gut kennen und wissen, wie viel bringt man ein und wo macht man da einen Punkt. Und dann ist es dann vielleicht doch in der Gebäudetechnik nochmal ein tiefer sozusagen, wo man drin ist oder im Bereich der Energieberatung vielleicht in Spezialthemen, wo man dann technisch nochmal was einbringen kann, was dann vielleicht jemand, der eher einen Fokus auf Design hat, vielleicht nicht unbedingt macht. Aber ich glaube, dadurch ergänzt es sich dann eben auch ziemlich gut.
So klingt das auf jeden Fall, so wie ihr es gerade beschreibt, kann ja jeder von euch wirklich seine Stärken total gut einbringen.
Ich glaube, was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, es heißt ja immer, also jeder ist so ein bisschen eigenbrötlerisch manchmal in seiner Welt unterwegs und das ist so ein bisschen das Klischee, mit dem ich in diese Bauwelt reingewachsen bin. Aber ich habe eigentlich dadurch kennengelernt, dass es nicht gerade ein Nachteil ist, irgendwie jetzt den anderen an Bord zu haben, sondern gerade dadurch noch viel besser läuft. Also der Austausch und das Miteinander, also einen Partner zu haben, der ja mir oder uns Sachen abnehmen kann, in denen er vielleicht besser ist als man selber, das ist was. Das ist keine Schwäche, das ist auch kein Entwicklungspotenzial, wo man sich wie im Hamsterrad nur drum kreisen muss, um da besser zu werden, sondern man muss einfach clever schauen, wo macht es Sinn, Partnerschaften einzugehen und sich auszutauschen.
Ja.
Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr anders bei der Komplexität in der Projektarbeit. Also wenn wir im Bereich von Projekten sind, die ja energieeffizient sein sollen, die nachhaltig sein sollen und gut aussehen sollen und funktionieren sollen, dann wird das auch nicht funktionieren, indem man mit einzelnen Personen versucht, alles abzudecken, sondern es geht nur im Team und gemeinsam.
Team, ja.
Definitiv.
Du hast das eben schon einmal kurz durchklingen lassen, Lars, dass es für dich dann schon auch so einen Moment gab, oder eigentlich vorher, du wusstest nicht so genau, wo will ich eigentlich hin, was soll werden, aber gab es in eurer bisherigen Laufbahn so einen Moment, der für euch jeweils entscheidend war, um auch den Weg einzuschlagen, den ihr heute geht? Was gab es denn und was war's?
Also für mich war das auf jeden Fall an sich ein fließender Prozess und also es sind ja oft Chancen, die sich ergeben und dann muss man sich halt überlegen, will man es machen oder will man es nicht machen. In dem Moment war es eben Professor Peter und Herr Wehmeier, die als meine Vorgänger praktisch mich gefragt haben und ich war noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, aber für mich passte das gut und ich wollte immer selbstständig sein, das wusste ich zumindest. Von daher war das so ein bisschen so ein fließender Prozess. Auf der anderen Seite, im Zuge dieses Übergangs haben wir dann praktisch mit der Familie das erste Bauträgerprojekt oder gemeinsame Projekt, wo man selber Bauherr war, angepackt im Sinne von Investment. Und das war schon so ein bisschen so ein Punkt, wo man gemerkt hat, es ist halt alles ein Riesenfeld und man findet auf jeden Fall Themen, in denen man sich wiederfindet und wo man mit Herzblut beigeht. Und ich glaube, das war so ein Projekt wahrscheinlich, was so den Auftakt, das Unternehmertum praktisch gebracht hat.
Ja. Bei dir, Julia?
Da war es so ein bisschen anders als bei Lars. Also ich bewundere das total bei dir, dass du das auch früh wusstest. Du willst dein eigenes Ding machen und selbstständig sein. Ich kann das tatsächlich nicht von mir behaupten. Also ich sage immer ganz gerne und so ist auch wirklich, ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe leidenschaftlich gerne studiert, habe danach gearbeitet. Das hat mir alles mich sehr erfüllt und hatte dann die Chance, bei einem Architekturwettbewerb mitzumachen. Und für mich habe ich den sehr unverhoffterweise gewonnen. Und das war so ein bisschen so ein, oh krass, da haben halt auch 5 andere gestandene Architekten dran teilgenommen. Wie ist das denn jetzt passiert? und habe dann auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen weibliche Energie oder feminine Energie, habe so echt lange drüber rumgegrübelt, nehme ich den Auftrag jetzt an, mache ich es, was habe ich für Risiken? Habe mich dann dafür entschieden, das zu machen und habe dann Ende 2021 bin ich in die Solo-Selbstständigkeit gegangen. Und dann jetzt 2024 das Bauchschule 2.1 gegründet. Und wenn ich es mal so Revue passieren lasse, war es einfach dieses einfach mal machen. Also mir hat es echt wirklich geholfen zu wissen, da hat was funktioniert und das macht mir total viel Spaß und deswegen kann das gar nicht schiefgehen. Und schiefgehen ist auch eigentlich ein falsches Wort, weil wenn ich irgendwie merken würde, hey, das oder jenes taugt mir jetzt gerade nicht so oder es ist nicht so, wie es sein sollte, dann geht man halt nochmal einen Weg links oder rechts weiter. Also das ist das, was ich selber aus meinem Umfeld gespiegelt bekommen habe und was ich bei mir selber auch gemerkt habe. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, es gab so diesen einen Tag und dann bin ich aufgewacht, sondern es war so ein Prozess und ja, der bestätigt mich bis heute irgendwie in dem, was man so tut.
Sehr schön. Jetzt wissen wir ja schon ein bisschen mehr, wer ihr seid. Jetzt würde ich gerne noch eine Schnellfragerunde mit euch machen, dass wir euch noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Und ihr könnt dann ganz kurz und knapp antworten. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Frühaufsteher.
Frühaufsteher.
Lieber Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee.
Kaffee, wunderbar. Lieber Baustelle oder Büro?
Der Mix macht's, also das ist schwierig zu beantworten, ja.
Ja, ich glaube, ich würde, das, ja, man darf auch nichts Falsches sagen, aber ich mag auch schon gerne Büro. Also das Team und Sachen, ja, zu planen, das ja, doch, wenn wir das Büro.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, digital oder analog, womit arbeitet ihr am liebsten?
Digital.
Digital.
Okay. Welches Projekt hat euch zuletzt so richtig begeistert?
Also für mich war es unser Neubau, Wohn- und Geschäftshaus am Bundesbahnhof, wo wir mit der Firma eingezogen sind vor 2 Jahren. Da ging sehr viel Kraft rein, sagen wir mal so, aber wenn es dann fertig ist, dann ist es schon, ändert die Perspektive auf einiges.
Ja. Für mich ist ein Projekt in Roter Baum, dass wir wirklich vom so der ersten, das ist ein Bestandsgebäude, eine ganz tolle Villa und wir haben wirklich von der ersten Bestandsaufnahme bis hin jetzt zur über Planung, Konzeptierung von Büroräumlichkeiten, wie können die umgenutzt werden. Jetzt bis letzte Woche war die Abnahme mit dem Malermeisterbetrieb und Bodenleger und das ist das, was mir so Spaß macht. Also man plant was und man sieht das Ergebnis.
Ja, schön. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, Architekturikone oder Energiestandard?
Also die Frage würde ich gerne zurückgeben, weil ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere tatsächlich. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein bisschen was hinter uns lassen müssen und das ist so dieses Idealistische manchmal in der Architektur. Also ich hoffe, man versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es ganz wichtig ist, verschiedene Fachdisziplinen in einem Gebäude zu vereinen und dann würde ich fast schon eher sagen, wenn ich mich jetzt wirklich, wenn ich sonst hier nicht aus dem Raum rauskomme und ich muss mich entscheiden, dann würde ich vielleicht sagen Energieeffizienz, weil das Klima liegt mir da schon sehr am Herzen. Aber man kann auch eine Architektur-Ikone werden mit dem anderen Bewusstsein.
Mhm. Würde ich mich hundertprozentig anschließen. Ich glaube, das tragen wir beide auch so ins Team immer hinein. Also es geht nicht alleine, es geht nur, wenn viele Fachleute zusammenkommen und möglichst im Unternehmen, dass man das halt so interdisziplinär gelöst bekommt.
Super. Und jetzt noch euer Lieblingsort in Hamburg.
Nicht ein Büro?
So viele schöne,
doch,
ne?
Doch, mein neues Büro. Wir sind mit dem Team gerade umgezogen in unser neues Büro, in die Stahltüte 20. Mhm. Da habe ich auch früher, also das ist für mich wirklich ein besonderer Ort, diese Straße. Ich habe damals auch in einem Architekturbüro dort gearbeitet, während des Studiums und noch kurz nach dem Studium. Und jetzt sind wir selber mit unserem 5-köpfigen Team dort eingezogen. Und das macht richtig Spaß. Es ist auch ein altes denkmalgeschütztes Gebäude und da können wir uns auch so ein bisschen ausleben. Also es ist gerade brandaktuell.
Herzlichen Glückwunsch.
Mein Lieblingsort ist in der Hongkongstraße. Da komme ich jetzt nicht mehr rein. Das ist eine Wohnung praktisch. Aber meine Frau und ich haben da vor einigen Jahren gelebt, für eine Zeit lang in Hamburg. Das war eine richtig gute Zeit, eine sehr wilde Zeit auch mit sehr viel Fahrtwegen und einem sehr intensiven Leben sozusagen mit Studium und Arbeit und damals noch Handballspieler und ja, von daher war das sehr, sehr intensiv, aber es war richtig cool. Und von daher ist das, glaube ich, mein Lieblingsort.
Super. Darum kennst du dich ja so gut aus überall. Du hast hier gelebt, das wusste ich gar nicht. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, wie ihr tickt, wie ihr unterwegs seid. Und dann lasst uns doch mal noch weiter auch in eure Arbeit einsteigen, in euer Rollenverständnis, aber auch in die Zusammenarbeit. Ihr kommt ja aus unterschiedlichen Richtungen, das haben wir gerade schon drüber gesprochen. Julia als Architektin, Lars als Ingenieur und Energieberater. Wo ergänzt ihr euch am meisten?
Also ich glaube, das Beste ist eigentlich, dass man sich gegenseitig ganz gut kritisch hinterfragen kann. Mhm. Also wir haben immer mal wieder einen Austausch, sei es, wenn wir gerade auf einer Messe unterwegs sind. Das hatten wir zuletzt häufiger mal, dass wir da auch zu zweit unterwegs waren. Aber auch sonst, dass wir uns mal ab und zu treffen und einfach Dinge beschnacken können. Und ich glaube, das ist der eigentliche Mehrwert, dass wir uns dann relativ direkt sagen können und auch Fragen stellen können, relativ kritisch, die dann manchmal, wenn man noch ein, zwei Nächte drüber schläft, doch ein bisschen was verursachen, so an Gedankengängen, wo man dann nochmal anders auf die Dinge guckt. Es kann ja völlig unterschiedliche Sachen sein im Projekt oder was das Team betrifft oder das Unternehmen betrifft. Von daher ist das, glaube ich, so die beste Ergänzung in meinen Augen.
Ja, vor allen Dingen auch in stressigen Zeiten. Also das merkt man dann noch immer mehr. Also Freunde und Familie, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber also ich habe jetzt ja mit dir zum ersten Mal auch, dass ich da wirklich einen Partner an meiner Seite habe, der auch zu 100% weiß, was sind meine Struggles auch manchmal in einem Projekt und dem ich auch einfach mal ein bisschen hemmungsloser manchmal Sachen oder fragen kann. Und das hilft dann sehr. Manchmal hilft es auch einfach nur zu hören, so, hey, das habe ich auch oder links, rechts, geradeaus.
Ja. Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen auch gesagt, warum das so wertvoll für euch ist. Gibt es auch so wirklich nochmal krasse Unterschiede, wo ihr dann auch noch mehr mitnehmt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, also alles, was so sehr rein in die technische Planung geht bei mir. Und das kann jetzt auch schon sein, also ich bin Architektin und ich mache auch Ausführungsplanung und wir ja auch mit dem Büro und das macht mir auch Spaß. Aber manchmal merke ich halt, dass irgendwo meine leidenschaftliche Grenze da erreicht ist. Und da nehme ich schon gern den Hörer in die Hand und sage, Lars, ich habe jetzt hier wirklich das Thema, wie würdest du es jetzt angehen? Oder auch für, ich sag jetzt mal, Haustechnik an sich. Also da bist du immer mein Experte, den ich da gerne nochmal anrufe. So, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ich glaube, also was ich da so absolut als Mehrwert sehe, ist, dass bei Frau und Mann doch man guckt ein bisschen anders auf die Dinge irgendwie. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin viel auch auf der Baustelle oder in Projektarbeit, wo es mal wirklich stressig werden kann. Und dann ist es ganz cool, wenn ich mich dann gerade mal aufrege, dass Julia doch relativ nüchtern drauf gucken kann. Und das hilft auch ganz gut, manchmal bei speziellen Themen, sage ich mal.
Das finde ich ein super Beispiel. Habt ihr auch mal festgestellt, dass diese Unterschiedlichkeit, die ihr ja auch gerade so ein bisschen beschrieben habt und auch die Stärken, die ihr jeder so mit einbringt, in einem Projekt auch dann richtig gut getan haben? Gibt es da so konkrete Beispiele?
Also wir haben ein Projekt in Haffkrug. Das war auch so ein bisschen im Übergang. Also Julia hat ja als Freiberuflerin auch schon für uns gearbeitet praktisch, hat ein Projekt gemacht, das jetzt gerade bei uns fertig wird. Ist ein kleines Projekt, das sind 4 Ferienwohnungen in Haffkrug, in Scharbeutz. Aber auch ein absolutes Herzensprojekt, weil wir das auch selber bauen. Und da war es definitiv notwendig, mit einem starken gestalterischen Auge drauf zu gucken. Während Julias Gründungszeit mit dem Baustudio ist das Projekt angefangen mit der Bauphase. Man hatte noch sehr, sehr viel zu tun, die Monate. Und da hat das super geklappt. Das Projekt wird auch zertifiziert. Julia hat die Energieberatung dort gemacht als was man eigentlich erwartet, dass ich das dann selber machen würde, aber es hat einfach gut gepasst, weil Julia auch den Entwurf gemacht hat, dass man das so zusammenbringt, sich dazu austauschen kann und viele Baubesprechungen gemeinsam gemacht. So, das glaube ich, ist so ein absolutes Praxisbeispiel, auch wenn es nicht riesig ist, aber das war echt ein guter Auftakt.
Ich finde auch noch was, jetzt gar nicht auf Projektebene, sondern was so Strukturen und Prozesse angeht. Also es ist ja ganz interessant bei uns, weil Lars hat ja die Unternehmensnachfolge angetreten und ja auch so ein, ich sag jetzt mal, Rebranding gemacht, aber auch natürlich mit einer Truppe, die schon da ist in Teilen, auch wenn sie sich ja nochmal stark vergrößert hat. Und bei mir war es ja wirklich so von null die Neugründung, so die erste Mitarbeiterin im Team und so weiter und so fort. Und ich Also glaube schon, dass man dann gegenseitig so alte Prozesse, die es vielleicht bei Lars auch schon gibt mit dem Team, nochmal so hinterfragen kann. So, hey, jetzt gibt's aber auch dies oder jenes Tool, weiß ich nicht, Notion beispielsweise zur Projektorganisation oder fürs Projektmanagement, wo man dann jetzt immer wieder auf altbewährtes oder also sich darauf ausrichten kann oder halt gerade mal sich für Neues entscheidet. Und ich glaube, da haben wir schon sehr unterschiedlichen Input so füreinander.
Ja. Jetzt hast du ja 2024 gegründet. Du bist auch nicht mehr alleine. Wie viel seid ihr jetzt in deinem Team?
Wir sind jetzt zu viert in Vollzeit und haben eine duale Studentin im Januar.
Sehr krass an alle Frauen da draußen. Hier sitzt ein großes Vorbild.
Ja, das macht richtig Spaß. Also muss man wirklich sagen, das ist großartig, so mit dem Team gemeinsam zu wachsen und die Sachen irgendwie anzugehen. Also man darf da keine Angst vor haben. Das macht immer nur noch mehr Spaß und man wird ja eigentlich tagtäglich drin bestätigt.
Freut mich ganz besonders. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auch auf Architektur und Ingenieurwesen werfen, wie findet ihr die Balance zwischen Gestaltung und Technik?
Also ich glaube, das geht nur im Team. Das ist was wir für uns auf jeden Fall festgestellt haben.
Ja.
Die Projekte sind zu komplex, als dass einer alles kann. Jemand, der sehr, sehr gut im Entwurf ist, ist selten auch ein sehr, sehr guter Energieberater zum Beispiel. Wir haben das alles in einem super Team jeweils und auch ganz gemeinsam sozusagen im Austausch. Wir haben regelmäßiges Joe-Fix-Termine gemeinsam, wo das Team auch im hybriden Arbeiten unterwegs ist, sich austauschen kann. Und ich glaube, dass das nur so funktioniert, dass man in den Fachdisziplinen die Experten hat, die aber auch nur ein paar Schritte gehen müssen, um einen anderen Experten zu finden, der wiederum seinen Input geben kann. Also wenn bei uns jemand etwas entwirft, dann muss schon bei den ersten, ich sage jetzt mal Pinselstrichen, digitalen Pinselstrichen, muss man schon mit dem Energieberater gesprochen haben oder mit jemandem, der die Nachhaltigkeitszertifizierung macht bei uns im Haus oder
ähnlichem. Ja. Ich glaube auch, dass wir die Einfachheit irgendwie nicht so aus dem Auge verlieren dürfen. Also für mich ist immer, das habe ich in der Lehre sehr, also wie sagt man das, indoktriniert bekommen, aber das davon bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass auch ein guter Entwurf auch immer ein einfacher ist. Und genauso ist auch ein gutes Energiekonzept eins, was man nachvollziehen kann oder verstehen kann. Und wenn ich bei irgendeinem Projekt noch nicht zu 100% verstanden habe, wie Sachen miteinander zusammenhängen, dann muss man das irgendwie weiter hinterfragen und mit den Kollegen weiter besprechen. Weil ansonsten, glaube ich, kann das so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Dann werden Dinge unnötig komplex oder unnötig, überplant, sage ich mal. Und dann hat man irgendwie die Probleme wieder in der Ausführung später. Also Einfachheit, finde ich, ist immer so ein Schlüsselwort, was man ja bei Energieeffizienz, Technik und einem guten Entwurf nie aus den Augen verlieren darf.
Ja.
Und das gleichzeitig auch aus dem Team heraus sozusagen. Also diese Einfachheit ist ja auch das Gleiche. Muss man viele Projektbesprechungen mit vielen extern machen oder kann man das in-house gemeinsam abliefern praktisch und hat viel kürzere Wege und kann viel dynamischer agieren? Ich glaube, dass da bei größeren Projekten auch die kleinen Einzelkämpferbüros dann doch eher an die Grenze kommen, gerade mit den Anforderungen, die wir für den Bezug Nachhaltigkeit, Energieberatung und so weiter haben. Da sind halt sehr viele Fachgespräche notwendig und die machen das Projekt dann träge, wenn das nicht in-house passiert.
Ja. Man kann sich das ganz gut also vorstellen, wenn wir mit dem Team halt in unseren Räumlichkeiten sitzen und wir haben ein Projekt, dann wandert das manchmal wirklich so von Schreibtisch zu Schreibtisch. Also es gibt dann vielleicht erst den ersten Entwurf für einen Umbau im Bestand. Und dann kommt aber die andere Kollegin oder der andere Kollegin mit an Bord, der oder die dann beispielsweise ja die U-Werte berechnet, also energetische Kennwerte errechnet oder Wärmebrücken nachweist und
guckt, welche Fördermittel es gibt, auch ganz wichtig. Sonst wird das Projekt vielleicht gar nicht kommen. Das muss auch irgendwie im Team funktionieren.
Ja. Eine meiner größten Leidenschaften, um das nochmal zu sagen, was ich auch nicht als Julia im ersten oder zweiten Semester gedacht hätte. Das machte richtig Spaß. Also diese wirtschaftliche Seite daran ist echt großartig zu sehen, wie kann man dem Bauherrn noch mehr Spielraum ermöglichen.
Mhm. Ja, auch nochmal ein ganz spannender Aspekt dabei. Wie groß ist das Team bei dir, Lars?
Wir sind 30 Leute.
30, okay, ja.
Genau, also das ist seit 2021 auch gewachsen. Ein Kernthema war halt, dass die Nachhaltigkeitszertifizierungen in die KfW-Förderung aufgenommen worden sind. Dadurch mussten wir mehr oder weniger auf den Zug aufspringen. Mittlerweile hat sich dadurch eine Abteilung gebildet, die einige Startermonate hatte, die etwas wilder waren und wo man jetzt sich langsam settelt und sehr gute Abläufe für DGNB-Zertifizierung oder auch BIRN-Zertifizierung QNG hat.
Ja.
Das hat natürlich alleine schon dafür gesorgt, dass man mehr Power braucht im Team.
Mhm. Wenn wir da auch das Thema Nachhaltigkeit, Energie, Fördermittel auch nochmal näher betrachten, die Fördermittel gelten ja häufig auch als ein bisschen trocken vielleicht. Wie macht ihr das Thema spannend?
Also ich glaube, man muss es irgendwie nahbar machen. Das ist so der erste Punkt. Das merke ich ja auch bei mir im Team. Also wenn eine Kollegin oder ein Kollege dann auch sagt, oh, das ist ja jeden Tag gefühlt anders und das ist so komplex und ich kann gar nicht einsteigen, dass man irgendwie versucht, Überblicke zu schaffen. Also das machen wir intern mit unseren Strukturen, dass wir dann irgendwie das auch, ich sag mal, bildlich machen, auch für den Bauherrn, dass man Fördermittelübersichten mit rausgibt, die gut verstanden werden und dass man den Bauherrn mit an die Hand nimmt. Wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich so vom Großen ins Kleine so ein bisschen geht. Also es gibt ja Bundesfördermittel, die können auch wieder kombiniert werden mit Landesfördermitteln. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Einzelmaßnahmensanierung habe vom Bundesministerium für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, also von BAFA gefördert und das Gebäude steht in Hamburg, dann kann ich zusätzlich noch die IFB, also Landesbank Hamburg Förderung kumulieren. Mhm. Und manchmal gibt es dann noch kleine kommunalere Sachen, aber das ist irgendwie das Spannende. Also wann schließt sich was aus? Es ist so ein bisschen wie so ein Tetris-Spiel. Also wirklich das Gebäude wie in der Architektur individuell zu betrachten und dann zu schauen, welche Maßnahmen möchte der Bauherr überhaupt machen und wie müssen wir diese Maßnahmen dann vielleicht modifizieren, sodass wir dann Fördermittel sozusagen mitnehmen können für den Bauherrn. Und das wird dann bei uns besprochen, aber auch irgendwie, ich sag mal, anhand von Darstellungen bildlich präsentiert. Und ich glaube, anders geht das gar nicht. Man muss selber einfach immer up-to-date sein.
Ja.
Ja, auch aus Überzeugung raus. Also ich glaube, es reicht nicht, wenn man Akquise macht, mit einem Bauherrn ein Projekt bespricht und dann spricht man meinetwegen über Steuervorteile. Das ist so ein Beispiel, was nicht alle kennen, aber wo im Moment am Markt halt sehr, sehr viel möglich ist, mit QNG-Zertifizierung kombiniert. Und dann spricht man mit einem Bauherrn und würde ihm nur sagen, es gibt dort wohl Steuervorteile, aber besprich das mal mit einem Steuerberater, dann hilft das dem Bauherrn nicht. Und der braucht dann erstmal wieder einen gewissen Zeitraum, bis er mit dem Steuerberater sich dazu austauschen konnte. Ich glaube, dass das muss diese Überzeugung da sein, dadurch, dass wir selber ja auch im Bauträgerbereich und ähnlich unterwegs sind, dass der Kunde da eine andere Beratung braucht und dass das am Markt einfach normal sein muss mittlerweile, um das Projekt zu ermöglichen. Und nur so können wir ja auch einen Schritt vorweg sein, indem wir diesen Bonus in der Wirtschaftlichkeit sozusagen reinbringen, weil sonst kriegen wir im Moment ja nichts gebaut. Wenn wir einfach nur sagen, Baukosten gegen Finanzierung sozusagen, dann wird es nicht klappen. Da muss noch irgendwo anders ein kleiner Hebel her. Und das klappt nur, wenn das aus dem Team kommt, praktisch aus dem eigenen Hause, glaube ich.
Ja. Lars, du bist ja auch DGNB-Auditor. Wie verändert das auch deine Sicht nochmal im Besonderen vielleicht auf die Projekte?
Genau, DGNB-Auditor und auch BIRN-Auditor, das sind auch nochmal zwei völlig unterschiedliche Systeme. Eins ist, würde ich sagen, ein bisschen einfacher und schlanker im Wohnungsbau. DGNB ist etwas komplexer, aber auch schon wesentlich länger am Markt und auf einem ganz anderen Fundament gestellt. Und man schafft es schon, die Dinge etwas mehr so zu betrachten, dass man von oben drauf schauen kann und auch mal schauen kann, was empfindet man selber als sinnvoll und wo kommt das System auch an die Grenze? Wo empfiehlt man auch dem Bauherrn, sein Geld für auszugeben? Und wo sagt man auch, hey, das ist vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen und man gibt dafür viel Geld aus und hat davon wenig in Bezug auf Nachhaltigkeit, aber auch monetär. Mhm. Am Ende ist der wirtschaftliche Aspekt ja auch ein Teil der Nachhaltigkeitszertifizierung. Das darf man auch nicht ganz vergessen dabei. Von daher, das verändert den Blick ziemlich stark. Ich glaube, jeder, der sich mit den Zertifizierungsthemen beschäftigt, sieht das auch, was damit alles zusammenhängt und guckt auch auf Punkte kritisch. Und das ist bei mir auch so, es gibt immer so ein ganz anschauliches Beispiel. In einem Kriterium bringt es Punkte, wenn man Löschdecken in die Küchen legt oder in die Wohnung legt. Dafür kriegt man praktisch mehr Punkte. Und dann sind die Bauherren losgelaufen und haben Löschdecken eingekauft. Und das in größerer Anzahl. Und das ist irgendwie so, man löst ein Problem, was es aber eigentlich gar nicht gab. Also es gibt kein aktuelles Problem mit Küchenbränden oder ähnlichem in Deutschland. Es werden aber extrem viele Löschdecken dann gekauft. Es bringt Punkte und Das ist halt, ja, so, das meine ich damit. Man hat das bei jedem Projekt in seinem Alltag und guckt dann anders auf die Dinge und sagt sich, ja, es wird dann gemacht, weil es einfache Punkte sind. Aber es kann ja nicht unser gesamter Anspruch jetzt deutschlandweit sein, sozusagen so daran zu gehen und zu sagen, dass das jetzt der Weg ist zur Nachhaltigkeit, sondern ich glaube, da muss man dann den Fokus auf bestimmte Punkte einfach setzen und sich daran auch langhangeln, weil es gibt auch sehr, sehr viele sinnvolle Dinge in den Zertifizierungen. Das darf man dann auch nicht ganz vergessen.
Ja, das klingt schon sehr speziell. Ja. Jetzt habt ihr beide ja in der Schnellfragerunde schon gesagt, dass das digitale Plan euch eher begeistert. Auch das Thema KI. Ihr habt mit 2.1 Homes ein KI-Projekt. Was genau steckt dahinter?
Das ist schon länger im Werden. Mhm. Wir haben es jetzt vor kurzem auf der Messe, auf der Real Estate Arena in Hannover vorgestellt, durften das auch zusammen mit Herrn Kiesewetter von der N-Bank tun. Das ist aber schon ein Messetermin gewesen, wo schon einiges an Vorarbeit sozusagen in das interne Projekt 2.1 Homes reingegangen ist. Wir wollen ja die Bauart, die Planungsmethodik anders aufbauen, als man es sonst tun würde. KI-gestützt wollen wir es machen, aber eben auch mit dem Auge für die Baustelle, mit dem Auge fürs Bauen, mit den Herausforderungen, die es so gibt, wie Fachkräftemangel, Schwierigkeiten in den Projektkommunikationen, die immer wieder auftauchen durch komplexe Bauweisen. Und wir wollen es vereinfachen, wir wollen es in eine maximale Vorproduktion bringen. Mhm. Wir wollen es in eine Wiederholungsrate bringen. Wir wollen es KI-gestützt tun. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo das auch nur gemeinsam funktioniert. Sehr viel von dem KI-Input kommt aus dem Baustudio, während wir dann wiederum den zweiten Part des Ganzen beitragen können, also sehr viel in der Baukonstruktion denken können, sehr viel im Technischen denken können. Macht mega Spaß auf jeden Fall das Thema, weil man so ja ein bisschen out of the box denken darf und mal aus dem Alltag rausgerissen wird, aber all die Erfahrungen, die man gesammelt hat, reinbringen kann.
Mhm. Ich würde auch gerne, also es gibt ja so ein, wie sagt man das, so ein Klischee ist das falsche Wort, aber es gibt so eine Wolke über der Architekturblase, die, wo ganz viele Angst haben, dass die Digitalisierung und auch KI-gestützte Tools uns irgendwie die Arbeit wegnehmen und der Architekt nicht mehr oder die Architektin nicht mehr der oder die ist von früher und es geht so viel Wert verloren. Diese Angst teile ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich sehe das, sehe diese Tools und sehe diese Entwicklung als unglaublich große Chance, unser Arbeiten dort, wo es sinnvoll ist, effizienter zu gestalten. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nie wieder diese Butterbrotspapier-Architekten-Rolle in die Hand nehme und mal kurz eine Idee aufs Blatt bringe, das meine ich gar nicht, aber dass wir dort, wo wir zum Beispiel schnell bezahlbaren Wohnraum oder sozial geförderten Wohnraum realisieren wollen, dass es uns da hilft, wenn wir nicht 20 von diesen Papierknöllchen in den Mülleimer werfen, weil erst die 25. Variante nach 3 Tagen irgendwie die richtige ist, sondern wenn wir da, und das ist das Coole, was wir wirklich selbst gerade entwickeln, etwas programmieren anhand von Software, wo wir Parameter eingeben können und sagen, es gibt zum Beispiel vom N-Bank Förderprogramm gewisse Angaben für die Raumgrößen der Zimmer und wir stellen diese Parameter ein und wir kriegen wirklich auf Knopfdruck 20 Varianten ausgeschmissen, dann ist das genau die Zeit, die ich mir gerne spare, damit ich danach die in wertvollere Arbeit stecken kann.
Verstehe ich, ja.
Und deswegen, genau, ist das ein Punkt, wo wir bei 2.1 Homes, wo das so viel Spaß macht, irgendwie verschiedene Disziplinen oder Bereiche wieder einzubringen.
Ja.
Das ist auch der Rückspieler, den wir aus der Mitarbeiterschaft bekommen. Also da ist jetzt keiner, der sagt, oh Gott, das geht so schnell mit den Varianten, das nimmt mir den Job weg, sondern es ist eher andersrum, so wie geil ist das denn? Jetzt kann ich das beschleunigen oder kann mich auf andere Dinge fokussieren praktisch, anstatt in 25 Papierknöllchen oder Varianten dann eben digital denken zu müssen, so, sondern man kann eben die KI da einsetzen, wo sie wirklich gut ist. Das ist eben dieses Beispiel der Varianten.
Ja. Woher der Gedanke eigentlich auch noch kam, das würde ich, glaube ich, noch kurz ergänzen, ist auch, dass wir diese Vorfinanzierungshürde, die Investoren, Bauträger oder ähnliche haben, bevor sie etwas wirklich eine Baugenehmigung in der Hand haben und es losgehen kann. Da fließt schon so viel Planungsarbeit. Also ich habe es ja auch jetzt jahrelang mitbekommen, so viel Hirn-Input irgendwie rein, der ja bezahlt werden muss. Und das ist eine Hürde, die wir irgendwie klein kriegen müssen, damit wir schneller bauen. Und das war einer unserer großen Antreiber auch dahinter.
Ja, wenn man es von der Bauträgerseite sieht, kann man es ja auch sofort verstehen. Ich habe noch keine Finanzierung, aber soll schon so und so viel extra Runden drehen, bis ich dann irgendwann bei dem Grundriss bin, den ich zur Bank bringe sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was wir wissen für uns, das muss übersprungen werden, damit Projekte kommen. Wir müssen es beschleunigen, dass man schneller zu einer ersten Projektidee kommt, definitiv.
Ja. Welche konkreten Tools und Methoden nutzt ihr dafür und wie verändert dann die KI auch den Entwurfsprozess? Also du hast ja schon ein bisschen geschildert, ne? Geht viel schneller, ich muss nicht 25 Mal zeichnen oder 30 Mal, aber welche Methoden und Tools nehmt ihr?
Also wir benutzen erstmal als Planungssoftware bei uns im Baustudio Archicad, in Hasefeld ist das Revit und das ist ja noch eine ganz normale CAD-Software, die eigentlich jeder wahrscheinlich kennt, der in der Branche tätig ist. Und wir nutzen jetzt für dieses Skripten dieses Programms, also was uns dann auch diese Varianten ausspuckt, Plugins und teilweise andere Software noch, das ist zum Beispiel Rhino oder Grasshopper. Die können wir dann verknüpfen mit Archicad und das heißt, in dem einen sieht es wirklich, also das sieht wirklich urig aus. Man sitzt dann davor und man denkt dann so, ich bin ja auf einmal zum ITler geworden, weil ich nur noch irgendwelche Codes sehe. Also wenn meine Mitarbeiterin oder Teamkollegin da dran sitzt, dann denke ich mir auch so manchmal Wahnsinn. Was macht man jetzt hier eigentlich heute schon wieder? Aber das ist dann verknüpft und man stellt dann halt ein paar Parameter ein und hat die Verknüpfung zu Archicad und auf dem rechten Bildschirm kann ich beispielsweise direkt sehen, wie sich der Grundriss verändert oder das Modell verändert. Ja. Weil ich sage, nee, jetzt ist es aber eine vierköpfige Familie und ich brauche ein zweites Schlafzimmer oder wie auch immer. Das ist dann ganz, ganz interessant. Also man muss sagen, da entwickeln wir uns auch immer weiter oder sind auch immer offen für Neues und gucken, was gibt's auch irgendwie am Markt schon, was machen andere. Aber unser Ziel ist es erstmal, also ist es auf jeden Fall, das für uns intern zu entwickeln, so wo uns es hilft im Entwurfsprozess.
In der Anwendung ist es so, dass man am Ende im Browser ist. Man gibt seine Parameter ein, die man sich wünscht für seinen Grundriss und bekommt den Grundriss raus, den man sich wünscht, hoffentlich. Und wenn nicht, hat das Programm gleichzeitig noch vielleicht 20, 30, 50 weitere Varianten ausgeworfen und dann kann man sich da durchklicken und überlegen, welchen Grundriss man gut findet oder welcher Fördermittel konform ist.
Klar, das erspart natürlich wahnsinnig viel Zeit, ne? Und jetzt hast du Fördermittel schon angesprochen. Habt ihr dann auch nochmal so diese maximale Ausnutzung des Grundstückes mit im Blick? Das macht die KI ja wahrscheinlich dann an der Stelle auch viel einfacher, oder? Als wenn du das alles zeichnen würdest.
Im Endeffekt haben wir uns eine Gebäudehülle überlegt, die, das ist so ein bisschen unser Part in Hasefeld, die praktisch die KI ermöglicht. Ja. Tragende Innenwände sind da eher schlecht, also haben wir die weggelassen, haben gesagt, wir machen das freispannend, haben eine Standardbreite im Modul und können die Länge des Moduls verändern und können die Module aneinander stellen, sowohl giebelseitig als auch draufseitig. Am Ende kriegen wir dadurch auf jeden Fall die maximale Ausnutzung des Grundstückes hin, weil wenn wir mehrere Module nebeneinander stellen können und die auch verlängern oder verkürzen können, kommt man immer dahin, dass man an die Grundstücksausnutzung kommt. Das kann man auch alles skripten, ist aber tatsächlich auch nicht, also man muss auch gucken, wo man es einsetzt und in welchem Maß man es einsetzt. Und durch die Einfachheit des Tools, ist das, was Julia vorhin schon sagte, im Thema Einfachheit, können wir relativ gut die Ausnutzung im beschleunigten Verfahren schon selbst hinkriegen, dadurch, dass die Module so sind, wie sie sind.
Ja. Wie kann die Technologie die Hürden senken, um dann auch den bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Das habt ihr ja eben auch schon angesprochen. Das ist ja eins der Ziele, woran ihr auch arbeitet, ne?
Ja, ich glaube, genau das, was ich auch eben schon meinte, also dass man Arbeiten effizienter auf Knopfdruck gestalten kann, wo das menschliche Gehirn sozusagen oder der Mensch an sich einfach deutlich länger für braucht, weil wir sind ja kein Roboter, der einfach nur mathematisch funktioniert und ganz oft ist dieses, also Grundstückausnutzung oder der optimale Grundriss, der zu dem Förderprogramm dann beispielsweise wieder passt, wenn man jetzt sozial geförderten Wohnungsbau umsetzen will, dann ist es ja eigentlich eine mathematische Formel. Also irgendwann ist man begrenzt, weil man weiß, also bestimmte Räume brauchen halt immer Belichtung. Und es gibt, man gibt halt so viele Parameter ein, dass es dann irgendwann realistisch eine gewisse Anzahl an Varianten rauskommt. Und das geht einfach viel, viel schneller, wenn ich das in dem Interface, wie Lars schon gerade sagte, also in den Browser einmal eingebe und dann sehe ich schon was. Und dann kann ich ja immer noch selber entscheiden, welcher, also menschlich oder emotional auch entscheiden, welcher von Grundriss von diesen Varianten ist jetzt wirklich der richtige. Also das ist dieses in der Planung ist so Baustellen 1, würde ich sagen. Da sehen wir auf jeden Fall einen Mehrwert hinter KI. Und dann ist jetzt sozusagen der zweite Baustein, die maximale Vorproduktion, ne?
Genau. Man ist dann ja schon automatisch in den richtigen Tools unterwegs, hat die digitale Grundlage. Es ist immer alles BIM-basiert. Wir sind in 3D-Modellen sowieso unterwegs. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt was Neues. Mhm. Das heißt, man kann sich auch sehr schnell dann austauschen, weil man in der Wiederholung ist mit den Herstellern, mit den Lieferanten. Und kommt damit auch viel schneller zum Bauen und muss sich nicht alles neu ausdenken, sondern ist einfach in dieser Art der Wiederholung drin, in der Serie sozusagen.
Ja. Da habt ihr geschildert, wo die Vorteile ja liegen in der Automatisierung, in der KI, auch in der Vorproduktion. Aber wo braucht es noch unbedingt den Menschen? Was würdet ihr sagen? Du hast eben schon gesagt, du guckst dann auch emotional drauf. Mhm. Ne? Wie passt es vielleicht? Gibt es da Beispiele, wo ihr ganz klar sagen würdet, da braucht es den Menschen?
Ich glaube, man kann alles wegargumentieren und sagen, jedes Thema kann irgendwann irgendein Roboter oder irgendeine Maschine oder irgendwas Digitales. Das wissen wir am Ende ja alle nicht ganz genau, wo es hingeht. Ich glaube aber schon, dass diese menschliche Ebene immer bleiben wird, dass man die Vertrauensebene hat. Die hat man nicht mit irgendeinem Roboter auf der Baustelle, die hat man mit einem Menschen. Man ist in der Akquise auch, denke ich, sehr stark vom Menschen abhängig. Und im Entscheidung finden, das sagte Julia eben auch schon, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das mindestens menschlich kontrolliert.
Ich finde das auch ein bisschen schwer, immer in Worte zu fassen. Also wir haben da schon öfters auch drüber gesprochen. Man kann irgendwie sämtliche Sachen digitalisieren und KI-gestützt machen. Und aber ich glaube, also für mich ist das irgendwie so ein Gefühl, wo ich glaube, dass das eine KI oder ein Roboter oder ein Computer irgendwie nicht rüberbringen kann. Also für mich ist dann, ich kriege die Varianten jetzt beispielsweise, wenn ich bei der Planung bleibe, es ist dann vielleicht doch nochmal das menschliche Auge irgendwie. Wie ist der Lichteinfall oder die Emotion in diesem Raum, an diesem Standpunkt wirklich? Und jetzt sprechen wir ja gerade von 2.1 Homes, also von diesen Projekten im Neubau. Das ist ja auch ein Teil, ein Herzensprojekt von uns. Aber wir machen ja auch nicht jedes Projekt jetzt so. Also wir machen auch sehr viele individuelle Projekte. Und beispielsweise beim Bestand, finde ich, das ist halt nochmal eine Mammutaufgabe. Also wenn wir ein neues Projekt bekommen und wir schauen uns das an zum Ortstermin, dann ist es halt schon die Kommunikation irgendwie zwischen Menschen und den Räumen, also zwischen dem Menschen und dem Gebäude und was ist irgendwie alt und soll bewahrt bleiben? Was müssen wir hier irgendwie reduzieren? Was müssen wir ergänzen? So, und ich finde, also da wüsste ich jetzt nicht, es ist eine Mammutaufgabe und ich glaube, so ganz kann das die KI dann da auch nicht übernehmen.
Ja, in der Sanierung müssen auch mal Entscheidungen getroffen werden, ne, auf der Baustelle. Und da die Entscheidungen sind vielleicht nicht immer perfekt, sondern man muss sich versuchen, durch so einen technischen Rahmen von Normen zu bewegen, die sich teilweise noch widersprechen und dann brauchst du eine Entscheidung. Und da ist auch die Frage, kann eine KI da die menschliche Entscheidung abnehmen, wenn sie ja in der Sanierung meinetwegen nicht alles so ist wie im Neubau und perfekt planbar ist.
Ja. Am Ende machen wir halt Geschäfte mit Menschen, ne?
Das ist das.
Wenn wir jetzt nochmal auch in die Zukunft blicken oder auch einen Ausblick auch wagen, was wünscht ihr euch von Politik und Gesellschaft, um nachhaltiges Bauen noch einfacher zu machen?
Entbürokratisierung.
Ja, definitiv, ja. Also wir verrennen uns irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Das Gefühl, und wir könnten eigentlich mit ein paar Fokusthemen schon ganz, also 95% aller Dinge erschlagen, aber irgendwie verrennen wir uns in Richtlinien, Normen, wir verrennen uns in der Bürokratisierung definitiv. Mhm. Das ist das, was ja aber auch die ganze Branche sagt. Mein Thema sind, also jetzt immer auf Niedersachsen bezogen, da, wenn man meinetwegen auf die Barrierefreiheit schaut, sind wir da, oder auch auf die PV-Pflicht, das sind so zwei der aktuellen Themen, sind wir irgendwie immer ganz vorne weg in Niedersachsen, was sich ja erstmal gut anhört. Aber Barrierefreiheit ist der Wunsch, das irgendwie allen Menschen gleichermaßen recht zu machen. Und darüber kann man aber nicht die soziale Frage der Wohnungsnot praktisch beantworten, was ja auch in irgendeiner Form damit zusammenhängt. Hamburg meinetwegen schreibt vor, ein Geschoss barrierefrei zu nutzen. Niedersachsen, jede Wohnung barrierefrei. Ist die Frage, kann man jedem Menschen die perfekte Wohnung bieten? Ist das überhaupt möglich? Kinder werden nie barrierefreie Wohnungen haben, meinetwegen. Und das ist auch eine große Gruppe der Bevölkerung. Also versuchen wir da irgendwas zu lösen, irgendwie mit 100% und verlaufen uns dabei und bauen viel weniger dadurch. Oder in der PV-Pflicht 50% der Dachfläche. Warum 50% der Dachfläche? Wir dürfen jetzt Befreiung erarbeiten als Energieberater, dass weniger PV gebaut werden darf. Das ist genau nicht unsere Jobbeschreibung, aber dafür kriegen wir jetzt Aufträge. Das ist nur, weil wir anstatt 30-50% sagen, weil wir da besonders weit vorne weg sein wollen angeblich. Und jetzt lassen wir uns wieder auf 25% befreien bei den Bauämtern. Das macht keinen Sinn. Mhm. So, ich glaube, da müssen wir ran und einfach Fokusthemen legen. Energieeffizienz, CO2-arm, schadstoffarm und so weiter. Da gibt es ja wirklich gute Themen, die auch aus der Zertifizierung kommen. Und da müssen wir uns drauf fokussieren, glaube ich.
Ja, super. Wenn ihr mal bitte einmal den Satz vervollständigen mögt. Architektur ohne Ingenieurwesen ist?
Langweilig.
Und Ingenieurwesen ohne Architektur ist?
Stupide wahrscheinlich und sehr eckig, kantig.
Wenn wir jetzt auch zum Ende langsam kommen, wenn ihr jetzt den jungen Kolleginnen und Kollegen in der Branche einen Tipp geben könntet, welcher wäre das?
Ich glaube irgendwie, also haben wir letztens auch drüber gesprochen, manchmal fragt man sich ja schon, wie man das dann auch alles so leisten kann. Also man hat gute und man hat schlechte Tage. und es gibt auch definitiv viele schwierige Tage, aber also für mich ist so ein Clou dahinter. Ich habe nämlich auch mal drüber philosophiert, was hilft mir dann eigentlich durch Tage, die mal irgendwie schwieriger sind. Weil eigentlich möchte ich ja jeden Tag voller Energie sein. Und das schafft man halt irgendwie nicht. Und ich habe mal einen sehr weisen Rat bekommen. Und der hilft mir tatsächlich oft. Also wenn man so den Berg vor sich sieht, dann ist es manchmal schwer, den so weiter zu besteigen und Step für Step weiterzugehen. Und eigentlich müsste man oder muss ich mir auch viel öfters vor Augen führen, was man alles schon erreicht hat, weil das wirklich Wahnsinn ist, obwohl man eigentlich so ein kurzes Leben bislang nur hatte. Und das sind wirklich dann die Momente, wenn ich dann darüber nachdenke oder wenn ich mir Bilder dazu raussuche oder so eine Art Mindmap-Mappe mache mit welche Steps bin ich schon gegangen, dann ziehe ich unfassbar viel Energie daraus. Das ist vielleicht nicht für jeden Menschen so, aber ich schöpfe mehr Energie aus dem, so hey, ich bin hier schon hingekommen und das macht super viel Spaß, also geht's weiter. Und das ist irgendwie was ich gerne allen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Also schaut euch an, wo ihr steht, was euch Spaß macht, ganz wichtig, was gibt euch Energie und was raubt euch Energie und
ja, total.
Ehrlich zu sich selbst zu sein.
Ja.
Ich glaube, es gibt genug Menschen, die sagen, sie wollen gerne 9-to-5 arbeiten oder ähnliches. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch absolut fein. Und wo man davon wirklich überzeugt ist, das so zu machen, dann soll man das machen. Aber sonst an die jungen Leute, die so einen Funken in sich spüren, irgendwie was in die Selbstständigkeit zu machen oder was Besonderes zu machen, würde ich jetzt sagen, traut euch, macht das, lasst euch drauf ein, versucht Kontakte zu knüpfen, auch Rückmeldungen zu bekommen von denen, die das schon hinter sich haben sozusagen. Und dann würde ich sagen, ist die Fallhöhe ja am Ende auch einigermaßen begrenzt bei uns hier. Also wir sind ja da, leben ja in dem Luxus hier, dann doch in irgendeiner Form abgesichert zu sein am Ende.
Total, ja. Also ich gehe davon aus, eine 40-Stunden-Woche habt ihr beide auch nicht.
Nee.
Ich auch nicht.
Nee, das glaube ich. Das glaube ich sofort.
Es gehört halt auch dazu, sich manchmal auch zu quälen. Ne? Das ist einfach so. Aber ganz wichtig, was du gesagt hast, zu schauen, was ist alles schon erreicht, was ist auch gut gelaufen, was war der Erfolg der Woche oder des Monats, also auch diese Erfolge einfach zu feiern.
Ja, es gibt da so ein Interview mit Gregor Gysi, wo er auch davon redet praktisch, wie man durch den größten Mist sozusagen gehen kann, jetzt vielleicht nicht bei den persönlichsten, familiärsten Themen, aber im geschäftlichen Sinne sozusagen. Und am Ende geht man da gestärkt raus, egal was dann alles passiert ist, aber man kann auf die Erfahrung bauen sozusagen. Ja. Das finde ich auch. Oft ist das ja, dass man dann irgendwie auf dem Freitag Nachmittag wieder anfängt, so ein bisschen klar zu denken sozusagen von der Woche. Sehr erschöpft ist meistens, aber dann so ein bisschen zurückdenken kann und dann hat man irgendwie ein paar Stunden, wo man ein bisschen ruhiger arbeiten kann danach und da kriegt man dann wieder so ein bisschen den klareren Blick auf die Dinge und ich glaube, das ist ja ungefähr das, was dann da beschrieben wurde sozusagen von ihm.
Mhm. Das ist ein perfektes Abschlusswort.
Das Wort zum Dienst.
Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Einblicke in eure Arbeit, wie ihr die Themen angeht und wünsche euch weiterhin wahnsinnig viel Erfolg und die Begeisterung und Leidenschaft, die ihr beiden habt. Dankeschön.
Danke, Debbie. Das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Wiebke. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.